7:0 gegen Bosnien-Herzegowina und 1:1 in Ungarn. Das sind die letzten Länderspielergebnisse fürs Nationalteam der Männer. Wir wollen über diese beiden Spiele sprechen und vielleicht auch ein bisschen genereller über dieses Länderspieljahr. Und das tun wir mit Caroline Kipper und Tobias Escher, jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass eine Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Dir gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich will man Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk und ich begrüße zugeschaltet aus Budapest unsere Außenreporterin heute, Caro Kipper. Hallo Caro.
Hallo aus Budapest von der Außenreporterin. Ich habe leider meinen Laptop vergessen und bin mit dem Handy drin. Kleine Empfehlung an der Stelle, nicht um 6 Uhr morgens packen. Mach es einfach am Abend vorher.
Hey, du hast immerhin das gut klingende Mikro mit dabei, das dein Handy jetzt nicht erkennt. Aber du klingst trotzdem völlig ausreichend. Gräme dich nicht und nimm es einfach mit der stoischen Gelassenheit, mit der Tobias Escher immer nickt, wenn man seinen Namen nennt. Ich finde, das hat etwas sehr Majestätisches. Schön, dass du hier bist, Tobi.
Danke, ich bin ja nur als Ersatz hier für Martin Rafelt. Ich hoffe, dass ich meine Sache halbwegs gut mache. Ich weiß ja auch, wie tief Martin immer gerne reingeht in die Geschichten. Ich versuche mein Bestes zu geben, ihn zu ersetzen in dieser eingespielten Runde. Ist ein bisschen wie bei der Nationalmannschaft jetzt so, wir müssen durchwürfeln zum Ende des Länderspieljahres.
Oh ja, das ist quasi hier so ein bisschen das Äquivalent zum Ungarn-Spiel mit den neuen Wechseln. Und die Frage, ist der Spielstil trotzdem vergleichbar oder gibt es noch Anlaufschwierigkeiten? Für diese Sendung werden wir das natürlich erst nach dem Gespräch dann sagen können. Aber Tobi, was würdest du denn mit Blick auf das Ungarn-Spiel sagen?
Ja, es gab auf jeden Fall Anlaufschwierigkeiten. Also du hast ja gesagt, 9 Wechsel waren es. Nagelsmann hat nachher im Interview mit RTL auch gesagt, es waren eigentlich 10 Wechsel. Ich hatte da so ein bisschen darauf angespielt, dass Andrich ja auch eine andere Rolle gespielt hat, ein bisschen tiefer gespielt hat als gegen Bosnien. Also dementsprechend Kimmich der einzige Spieler, der auf derselben Position und auch in derselben Rolle gespielt hat. Und das hat man natürlich schon gemerkt, dass diese Mannschaft in dieser Form noch nie zusammengespielt hat. Man muss natürlich auch sagen, es war ein anderer Gegner. Die Ungarn waren auch, weil sie zu Hause gespielt haben, weil sie sowieso eine etwas bessere Mannschaft sind als Bosnien, die waren aktiver, die haben ein bisschen anders verteidigt, die haben auch ein bisschen höher verteidigt bei Zeiten. Das war schon auch ein körperlicheres Spiel. Also die Ungarn haben das sehr, sehr ernst genommen, waren da sehr körperlich. Das war Bosnien gar nicht in dem Spiel an verschiedenen Spielen. Aber ich finde schon, man hat durchaus einen Unterschied gemerkt zwischen der A11, wie sie am Freitag war es ja, glaube ich, oder Samstag, Samstagabend gespielt hat und jetzt am Dienstag die B11.
Stimmt, es war Samstag. Ich wollte gerade auch Freitag sagen. Aber gut, da habe ich andere Fußballspiele geguckt. Es verschwimmt alles miteinander. Caro, wie hat dir denn jetzt, du hast es ja live vor Ort dann erlebt, dieses Spiel gegen die Ungarn gefallen?
Mit der Rotation hat man natürlich auch perfekt gesehen, wie Nagelsmann die Mannschaft aufgebaut hat, nämlich anhand des stärksten Teils der Mannschaft. Und das sind Wirtz, Musiala und Havertz vorne. Und die waren nicht dabei. Und ab dem Moment, wo Musiala und Havertz eingewechselt wurden, hat sich das Spiel ja nochmal verändert und ist auch ein Tor gefallen. Nicht durch einen von den dreien, aber da hat sich das Spiel schon mal ein bisschen gewandelt. Und es ist total interessant, finde ich, dass er eines der Erfolgsgeheimnisse ist, diese Mannschaft, um sehr junge Spieler aufzubauen, die aber natürlich vom Talent und vom Leistungsvermögen zu den allerbesten der Welt gehören. Und die machen einen großen Unterschied neben den ganzen anderen Änderungen, die aber auch wichtig sind, wenn man Richtung WM, den Ton, den du am Anfang ja gespielt hast, war auf WM ausgerichtet, wenn man überlegt, dass von den Sechsern, die in der A11 gespielt haben, Andrich ist 30, Groß ist 33. Kann gut sein, dass sie noch WM spielen in 2 Jahren, aber Groß mit 35 weiß man auch nicht. Genauso bei der Innenverteidigung, Tah und Rüdiger sind auch 30 und 33, glaube ich. Nee, sind 2026 dann 30 und 33, deswegen war ist auch interessant, diese Wechsel zu sehen. War natürlich, 9 Wechsel war irre viel, ganz anderes Spiel. Ich hätte mir tatsächlich nach der Leistung, die Sané gegen Bosnien gezeigt hat, nachdem er eingewechselt wurde, hätte ich mir mehr erhofft im Spiel gegen Ungarn, aber ich finde, da war auch viel Positives bei Sané zu sehen gegen Ungarn, was nicht direkt mit Torbeteiligung, Toraktion zu tun hat, aber ich höre jetzt hier erstmal auf an der Stelle. Gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein.
Ja, Sané hat meiner Meinung nach zumindest anfänglich versucht, die Musiala-Rolle aufzunehmen. Der war sehr, sehr weiträumig unterwegs, mal tiefer, zwischen den Linien, gar nicht so sehr auf dem Flügel, sehr viel im Zehnerraum. Das hat allerdings dann auch so ein bisschen sich noch in der ersten Hälfte gewandelt. Und ich hatte einen Gedanken, und den würde ich euch gerne mal vorwerfen. Und zwar, jetzt haben Chris Führich, Julian Brandt und Leroy Sané gespielt und es hat der klare Strafraumstürmer gefehlt, also Serge Gnabry stand noch auf dem Feld. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten keinen Tim Kleindienst und sowieso keinen Niklas Füllkrug und erst spät einen Kai Havertz auf dem Feld. Tobi, der Fußball, den Julian Nagelsmann in den besten Tagen mit Deutschland spielen lässt, ist der so sehr auf Musiala und Wirtz und deren Fähigkeiten ausgerichtet, dass das dann eben ein Führich, ein Brandt, ein Sané so nicht spielen können, weil sie auch andere Spielerprofile haben? Oder sind sie einfach nicht so genial wie die anderen beiden?
Man muss ja erstmal sagen, da hast du ja recht, es war ja jetzt nicht so, dass man jetzt mit dieser B11 was ganz anderes versucht hat, sondern das war von der Formation her sehr ähnlich. Ein Sechser ist abgekippt, der zweite Sechser stand davor, du hattest eine Raute im Aufbau, hast ja auch gerade schon erwähnt, Kimmich ist auf rechts vorgerückt, dafür ist dann Sané ins Zentrum gezogen, auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel, so eine Art 3-1-5-1, würde ich es jetzt mal so nennen, und mit einer sehr, sehr viel in der letzten Linie auch versucht, Tiefe zu schaffen. Und mir sind dann in der ersten Halbzeit sind dann zwei Dinge aufgefallen. Das eine, du hast es ja gerade schon so angedeutet, ist natürlich, dass diese Spieler nicht eingespielt waren. Also du hast schon gemerkt, dass dann immer, wenn dann zum Beispiel ein Brand zurückgefallen ist, dass dann die Leute um ihn herum gar nichts gemacht haben. So, also das ist dann, niemand ist dann in den Raum gestartet, den Brand versucht hat zu öffnen. Niemand ist dann auch mit entgegengekommen, um Brand einen Anspielpartner zu geben. Da war Brand dann manchmal die ärmste Sau, auch wenn er auch viele technisch falsche Aktionen gemacht hat. Also einfach technisch schlechte Aktionen, die man besser hätte ausspielen können. Und dann war es dann so eben das, was Nagelsmann nicht so gern hat, immer viel hintenrum geschiebe, aber sehr nicht zwischen die Ketten gekommen und wenig da auch passiert. Obwohl die Raumaufteilung sehr ähnlich war, wie wir sie auch in anderen Spielen schon gesehen haben, wie sie auch schon funktioniert hat. Dann kommt noch der andere Punkt, den du ja auch gerade schon genannt hast, hinzu, die individuelle Klasse. Und das fand ich dann so auffällig, direkt nachdem dieser Dreifachwechsel Wirtz, Musiala, Havertz dann kam. Dann gab es nämlich direkt danach eine Szene, wo dann plötzlich Wirtz und Musiala hinten links im Sechserraum, im Halbraum aufgetaucht sind und dann plötzlich da angefangen haben zu kombinieren. Und das ist ja nichts, was, glaube ich, Nagelsmann vorgegeben hat. Nagelsmann hat nicht gesagt, kommt, geht mal jetzt in diesen Raum hier beide rein und macht da mal euren Quatsch. Ich glaube, das war dann schon so, die haben das Selbstverständnis und auch das Selbstbewusstsein, dass sie das einfach tun. Und das hat davor total gefehlt. Also davor war das häufig so mechanisch, dass die Spieler ihre Rollen abgespult haben. Gnabry war dann vorne im Nichts, hat dann keine Bälle bekommen. Sané ist dann eingerückt, später wieder rausgegangen. Aber es waren nicht diese Synergien, die du hast, wenn du halt eben so geniale Spieler hast wie Wirtz und Musiala, die zwar auch innerhalb des Systems immer arbeiten und auch gegen den Ball sehr viel arbeiten, aber auch sehr viel eigen kreieren durch eben ihre Genialität.
Caro, hast du da Gedanken zu? Ist das problematisch, wenn man so einen deutlichen Unterschied sieht zu Wirtz und Musiala stehen nicht auf dem Feld versus zu sie spielen dann wieder?
Ich sehe das ziemlich genau so wie Tobi. Klar hat man diese Grundrotation, finde ich, auch bei Gnabry, Sané und Führich gesehen, aber genau das, was du ja schon angesprochen hast und eben Julian Brandt, zu ihm muss man halt auch sagen, der hat oft den Ball bekommen, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht und das mag der gar nicht. So, dann findet der keine Lösung oder dort ziemlich wenig Lösung. Und ja, man merkt halt dann dadurch, dass wenn du, was ich gerade gesagt habe, wenn du das Spiel so aufziehst über den stärksten Teil der Mannschaft, es fehlt halt einfach dieses Grundgerüst in der Mitte, was früher ein Kroos war. Ich denke, mit einem Kroos hätte das Spiel nochmal anders ausgesehen, wenn du halt nicht auch das Mittelfeld und die letzte Kette komplett austauscht, dann hast du ja da eine gewisse Eingespieltheit drin. Und das kommt auch noch dazu. Aber ansonsten, ich sage immer noch Sané, in fast jeder anderen Nationalmannschaft wäre Sané ein Stammspieler. Gnabry ist ein bisschen was anderes, war ein sehr unglücklich oder ein relativ unglücklicher Auftritt gegen Ungarn. Ich finde, es hat relativ wenig bei ihm geklappt. Aber ja, es sind natürlich ganz andere Spieler. Sané hat einen stärkeren Zug zum Tor, ist weniger dieser Ballkünstler, sondern ist sehr schnell. Und wenn er diese Schnelligkeit ausspielt, dann kann das immer gefährlich werden.
Ja, und es fehlt natürlich die Kopfballstärke, die Jamal Musiala inzwischen hat. Im Vergleich zu Sané. Ich würde gern ein anderes Thema noch aus der Offensive mit euch besprechen, und zwar das, was ich schon angedeutet habe. Wir hatten quasi zum x-ten Mal den Versuch, ohne klassischen Mittelstürmer zu spielen, ohne einen klaren Strafraumspieler. Kann man das jetzt langsam als gescheitert ansehen, Tobi, wenn wir auch sehen, wie sich das Spiel verändert hat, wenn Havertz gekommen ist? Weil ich glaube, das hätte auch mit Tim Kleindienst anders ausgesehen, einfach von der Art und Weise, wie der Strafraum besetzt wird. Was meinst du, wie oft sehen wir das noch, dass ein deutscher Bundestrainer probiert, wir stellen einfach keinen nominellen Mittelstürmer auf?
Also Havertz zählt dann aber in dem Fall als Mittelstürmer schon. Also ich finde schon, oder würde ich schon sagen, genau. Havertz kann man als Mittelstürmer zählen. Und dann würde ich schon dir zustimmen, ja, das ist nichts, was dieser Mannschaft taugt, gerade weil wenn du diesen Aufbau mit der Raute machst und dann auch im Zentrum zwar immer wieder entgegenkommende Spieler hast, aber trotzdem eigentlich das Ziel ist, in die Tiefe zu kommen und sei es halt über die Halbräume oder halt direkt ins Zentrum zu kommen, dann brauchst du schon vorne jemanden, der zumindest die beiden Innenverteidiger des Gegners bindet, also der zumindest zwei Innenverteidiger bindet. Und das ist halt nichts, was Gnabry macht, einfach mal so. Das ist nichts, was auch ein anderer Spielertyp da vorne macht. Ich denke schon, dass es da einen Stürmer braucht. Ich glaube gar nicht, so einen klassischen Stürmer muss kein Kleindienst sein, den du auch hoch anspielen musst. Kann auch ein Undaf sein, finde ich. Mhm. Kann auch ein Havertz sein. Du musst dann eben aber trotzdem jemanden haben, der die bindet, damit du eben auch diese Tiefe bekommst. Damit halt auch die Verteidiger immer gucken müssen, bleibe ich jetzt beim Mittelstürmer, habe ich jetzt das Auge auf ihn oder gucke ich dann eher, dass ich den nachrückenden Lauf von einem Wirtz, von einem Musiala aufnehme. Und ich denke schon, dass das dieses Spiel auch gezeigt hat, dass das Modell mit Gnabry vorne drin nicht unbedingt funktioniert. Auch wenn ich ihn selber jetzt gar nicht so sehr kritisieren würde, er war so ein bisschen die ärmste Sau, der hat ja vorne gar keinen Ball bekommen auch.
Ja, stimmt auch. Und ja, wenn wir wollten nur auf das ja hier zurückblicken, aber wenn sie ohne Mittelstürmer spielen, dann denkt man ja direkt an ganz finstere Zeiten zurück. Also ging mir zumindest so, ich habe direkt an ein paar grausige Spiele aus den Jahren 22 und 23 denken müssen ohne Mittelstürmer. Und ja, warum sollte man das jetzt auf Krampf probieren, wenn man doch Möglichkeiten hat, viele möglich, also vier verschiedene Möglichkeiten. Havertz, Kleindienst, Undav, und Füllkrug sind ja alle möglich.
Ja gut, ich meine, Julian Nagelsmann steht da drauf, das hat er bei Bayern ja auch schon manchmal gemacht. Es hat da auch manchmal funktioniert, aber vielleicht gibt es da auch einfach einen Unterschied zwischen Vereinsteams und Nationalmannschaften. Und dann hatten wir noch dieses sehr, sehr deutliche 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina. Und da haben wir ja letztlich gesehen, Tobi, das war Prime Nagelsmann Deutschland. Und der Umbruch, den es ja nach der EM gab, ist eigentlich nicht zu spüren. Man muss sich da selber zwingen, sich dran zu erinnern, dass ja gewisse Spieler aufgehört haben und nicht mehr auf dem Feld stehen. Die Prinzipien sind dieselben geblieben. Also das, was sich jeder Trainer wünscht, ist tatsächlich in Erfüllung gegangen.
Genau, es ist ja sogar noch ein Stück besser geworden. Bei der EM zum Beispiel war ja auch ein Wirtz nicht in der Form, in der er jetzt wieder ist, auch wenn er immer noch nicht, finde ich, auf der Prime-Form ist, aber er ist wieder in sehr viel stärkerer Form, hat man jetzt ja auch gegen Bosnien gesehen. Und ansonsten ist das halt eine Mannschaft, die sich so langsam auch einspielt. Also du hast es ja schon gesagt, die Prinzipien sind dieselben, du hast diesen Rautenaufbau, du hast immer wieder den Versuch, entgegenkommende Läufe der Zehner oder des Stürmers zu paaren mit direkten Bewegungen hinter die Kette, also immer wieder dieses Rausziehen, Anschieben und immer wieder diese Wechselbewegung. Du hast immer wieder dieses Zusammenrücken der drei offensiven Mittelfeldspieler, die dann gemeinsam kombinieren wollen, Räume überladen und auch sehr kleinteilig kombinieren. Was halt dann eben auch funktioniert, weil es dann Musiala, Havertz, Wirtz sind, die sehr, sehr schwierig vom Ball zu trennen sind. Musiala, Wirtz, die hatten auch wieder gegen Bosnien sehr viele Aktionen, wo du einfach gedacht hast, jeder normale Spieler verliert hier den Ball, aber die schaffen es dann noch im letzten Sekunde, den Fuß dann irgendwie da reinzubekommen oder sowas, um wenigstens das Foul zu ziehen. Aber das ist schon ein riesen eine Riesenklasse, die diese Mannschaft hat und die auch Nagelsmann ganz bewusst so einsetzen möchte mit seinem System, dass er auch ganz bewusst einspielen lassen möchte.
Ja, wenn wir über Prime Nagelsmann reden, dann geht das nicht ohne das Stichwort Gegenpressing. Das hat man ja gegen Bosnien-Herzegowina, hatte Bosnien mal den Ball, dann waren sofort 3 bis 5 deutsche Spieler haben sich um den herumgebildet und sofort, aber wirklich sofort, meistens ist gar nicht mal ein erster Pass passiert, den Ball zurückerobert. Das liegt natürlich auch daran, nach 79 Sekunden haben die einen Gegentreffer bekommen, der bosnische Trainer hat gesagt, dann war das Spiel durch. Wenn der das sagt, dann wird das wohl so gewesen sein. Das hat man ja auch gesehen. Also körperlich unterlegen hat Tobi vorhin schon angesprochen. Aber ja, das Gegenpressing gibt kaum was auszusetzen bei dem Spiel. Kaum. Das war, kann man so für Erklärstücke zum Thema Gegenpressing verwenden.
Ja, und du hast gemerkt, diese Ruhe und eigentlich auch diese Lust daran, einen tiefen Block zu bespielen, das fand ich interessant in diesem Spiel. Und na klar, da gehört dazu, der Gegner war jetzt nicht allerhöchste Güteklasse, gegen Ungarn war es schon ein bisschen schwieriger, wenn die mal tief standen und eben auch dieses frühe 1:0. Aber trotzdem fand ich das auch nochmal eine Weiterentwicklung im Vergleich zu anderen Länderspielen in diesem Jahr, dass du gesehen hast, da steht ein Gegner tief mit eigentlich 10 Feldspielern innerhalb von 20 Metern, macht alles sehr, sehr eng. Und Deutschland spielt da aber wieder und wieder rein und macht aber auch ganz unterschiedliche Dinge. Es geht mal über den Flügel, es geht mal über den Halbraum, dann dribbelt mal jemand im Zentrum rein. Sie flanken auch mal, aber gar nicht so viel. Sie überlegen sich gerne, wann sie das tun. Sie verlagern auch mal die Seite hintenrum, dass das klassische U des Todes hätte quasi auch stattfinden können. Aber das ist mir wirklich in diesem Spiel aufgefallen. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht war es auch Freiburg, weil man da immer 7:0 gewinnt. Das hat ja gute Tradition dort. Aber ich weiß nicht, Tobi, wie dir das ging. Aber ich hatte das Gefühl, dass da Deutschland tatsächlich noch einen Schritt weiter gekommen ist nach dieser EM. Du hast ja auch schon sowas angedeutet.
Ich finde auch total, dass sie weitergekommen sind. Das hatte man jetzt nicht nur in dem Spiel, wenn man da jetzt den größeren Kontext aufmachen will, hat man ja auch die Spiele gegen Niederlande auch schon, da kann man da auch mit reinzählen gewissermaßen, weil man da hat man noch mehr defensive Probleme gegen den offensiv stärkeren Gegner, aber es ist ja auch gewissermaßen so angelegt in dem System. Also wenn das Gegenpressing mal nicht greift, dass du dann schon in arge Bedrängnis kommst, aber das musst du dann eben schlucken. Das ist ja auch das, was Nagelsmann dann immer wieder sagt. Wir sind eine Mannschaft, die Tore schießen, die Ballbesitz haben möchte und das macht die Mannschaft ja auch. Ich finde schon, dass sie sich weiterentwickelt haben. Ich finde schon, dass das Zusammenspiel der offensiven 3 besser ist. Ich mag es auch ein Stück weit noch lieber, wenn Havertz auf der 10 spielt und dann von da aus Tiefe gibt, als wenn er vorne als Stürmer alleine spielt, wenn du dann eben vorne einen Kleindienst hast. Auch wenn ich immer noch finde, dass du bei Kleindienst total siehst, dass der technisch nicht auf dem Niveau ist wie die anderen Spieler, aber der auf eine andere Art bindet, der Spieler. Und vor allen Dingen ist der im Pressing ja wahnsinnig gut. Also das darf man ja auch nicht unterschlagen, dass der Pressing gegen Pressing Sachen wahnsinnig witzig gut macht und dadurch auch ein bisschen dann Musiala vor allem entlastet. Dementsprechend finde ich schon, dass es momentan besser aussieht, dass sie auch diese Schwäche zum Beispiel im Sechserraum, das fehlende Tempo, ganz gut auffangen können, eben dadurch, dass vorne auch so viel ist. Und da muss man dann auch einen Lob an die Spieler sprechen, jetzt unabhängig von der Taktik, dass sie das alles so ernst genommen haben. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass auch von dem Einsatz und von der Art, wie es gespielt wird, dass die jetzt nicht nachgelassen haben, macht er eher im Gegenteil. Das haben die voll angenommen und das wurde sehr im Wettbewerbsmodus gespielt, diese Nations League. Und dementsprechend sind wir auch völlig verdient als Gruppensieger rausgekommen.
Ja, wir haben bei der EM auch immer so ein bisschen von einem Quick Fix gesprochen und haben das immer so als Einschränkung der Leistung genannt. Und genauso wie ihr sagt, es wird jetzt immer mehr zu diesem Spiel hinzugefügt. Es wird immer komplexer. Es ist immer noch nicht, das kann es auch nicht sein, so komplex wie im Vereinsfußball, weil sie einfach viel seltener zusammenspielen. Aber was du auch gesagt hast, Max, am Anfang war, das ist für mich immer noch das Kernstück, angreifen durch die Mitte durch, da den Weg suchen, auch weil es einfach, wenn man mal den Ball verliert, nicht, also deutlich weniger Gefahr direkt danach passiert, weil man das besser absichern kann, aber auch eben Flanken von der Seite. Und ich erinnere mich im Bosnien-Spiel von Rüdiger, also so eine Halbfeldflanke, wo ich niemals gedacht hätte, dass die ankommt. Und das war für mich im ganzen Spiel so. Da war einfach auch eine hohe Präzision drin im Spiel bei den Flanken. Und das hat sicherlich mit der Spielfreude zu tun, mit dem Gefühl in der Mannschaft auch, dass das passt, dass das eine Spielweise ist, mit der sich die Mannschaft identifizieren kann, die den Spielern liegt, die auf dem Platz stehen, wo einfach Stichwort Spielfreude ganz, ganz hoch ist. Und natürlich ist dann das, ist im Spiel dann mehr Präzision drin, es passieren weniger Fehler und du hast einfach so eine Dynamik auf dem Feld, kann sich entwickeln, die sich nicht entwickeln kann, wenn man eben ja so ein bisschen ein krampfiges Spiel hat. Und das ist genau.
Ja, also diese Flanken von Rüdiger, die waren wirklich auffällig. Die beste führte dann zum 7:0 tatsächlich. Also entweder haben sie das nochmal trainiert und Sandro Wagner hat da auch viel über das Einlaufverhalten, glaube ich, nochmal gesprochen, weil wo die Flanke hinkommen muss, das ist eigentlich immer relativ klar. Es ist ja eigentlich so zwei Orte, zweiter Pfosten oder halt irgendwie so zwischen Torhüter und Abwehrkette, dass es für beide, dass beide eine Entscheidung treffen müssen. Vor allem der Torhüter, ob er rauskommen muss und aber keine Chance mehr hat, in der Regel hinzukommen. Also das war, fand ich auch sehr auffällig zu sehen. Und das, was du angesprochen hast, Tobi, mit der Lust der Spieler und dem Einsatz und der Spielfreude, vielleicht bildet uns das schon die Brücke, um über dieses gesamte Länderspieljahr zu sprechen. Denn es wurden ja sehr häufig, und das finde ich auch zu Recht, Vergleiche gezogen zu den letzten Länderspielen des letzten Jahres. Das war die Niederlage gegen die Türkei und dann die Niederlage in Österreich. Und darüber haben wir ja damals auch schon gesprochen. Und danach ist etwas passiert. Danach kam quasi erst der Quickfix hin zur EM, aber auch eine Grundsatzentscheidung von Julian Nagelsmann, wie er dieses Team ausrichten möchte und von seinem Trainerteam natürlich auch, welche Spielertypen er mit dabei haben möchte und wie er es vor allem angehen möchte, ein Debakel wie die WM 2018 oder 2022 zu verhindern, mit unter anderem einer klaren Rollenzuteilung für jeden Spieler. Und jetzt haben wir quasi ein Jahr später, haben wir ein Länderspieljahr, in dem Deutschland in keinem Spiel über die reguläre Spielzeit verloren hat. Die einzige Niederlage ist ein 1:2 gegen Spanien mit einem falsch nicht gegebenen Handstrafstoß, wo wir allerdings auch nicht wüssten, ob man es dann gewonnen hätte. Da war man immerhin auf Augenhöhe mit Spanien als fast einziges Team dieses Turniers. Ist denn jetzt alles wieder gut im deutschen Männerfußball? Achso, ich habe dich gefragt, Tobi.
Achso, ich wollte das Wort an Caro abgeben, weil ich mir gar nicht sicher bin, was ich dazu sagen soll. Weil natürlich die Entwicklung sehr positiv ist. Also das muss man erstmal ganz festhalten. Wenn man vor einem Jahr gesagt hätte, wir sind jetzt an diesem Punkt, hätte ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, aber wird sehr, sehr schwierig. Also hätte auch genug Abzweigungen gegeben in diesem Jahr, wo es hätte anders kommen können. Ging schon mit den ersten Länderspielen dann los, die man gewonnen hat, aber dann auch eher dann noch in Teilen geschwommen hat. Aber ich glaube, das hat dann so eine Euphorie entfacht, auf die man dann auch das ganze Jahr durchgeglitten ist. Und ich glaube schon, dass man auf jeden Fall ein Fundament hat, auf das man aufbauen kann. Gleichzeitig hat jetzt dieses Spiel gegen Ungarn auch nochmal so ein bisschen als Reminder gewirkt, dass da natürlich auch die Nationalmannschaft performt, wenn alles zusammenpasst, wenn alles stimmt und wenn die gesamte erste Elf auch da ist. Und klar, jede Mannschaft der Welt hätte Probleme, wenn du sie auf 9 bis 10 Positionen ersetzt. Aber trotzdem hat mich dann schon, fand ich schon interessant, auch wie viele Konter Ungarn hatte in diesem Spiel und wie häufig die es geschafft haben, sich da zu befreien dann, weil eben das Gegenpressing nicht ganz so gut war, weil dann auch Ballverluste teilweise waren auf Positionen, auf denen sie sonst nicht sind, weil eben ein Brandt dann eher einen Ball verloren hat oder ein Andrich aus einem Sechserraum, aus einem Innenverteidigerraum einen schlechten Pass gespielt hat. So, das sind dann noch so Kleinigkeiten, wo ich dann auch so frage, okay, wenn jetzt der nächste Schritt kommen soll, der ja offensichtlich Weltmeister, also der nächste Schritt heißt erstmal Nations League-Sieger und dann Weltmeister, da bin ich gespannt, ob man dann diese Probleme noch angeht, weil natürlich auch nicht gesagt ist, dass wir jetzt in dieser Formation auch bis 2026, bis zum Sommer weiterspielen können. Nicht nur wegen Verletzungen, sondern Caro hat es ja auch schon gesagt, da sind auch einige Spieler dabei, die sind nicht mehr die Jüngsten. Da ist nicht mehr ganz klar, ob die noch 2026 im Sommer dann diese Form haben werden und auch diese Klasse haben werden, die wir ihnen jetzt andichten.
Ja, es fehlt so ein bisschen dieser Mittelbau, dieses mittlere Alter. Wir haben ganz junge, Anfang 20, knapp 20, Pavlovic und dann eben das Alter 10 Jahre älter. Aber dazwischen gibt es eben Sané, Gnabry, aber das sind nicht die in den im Mittelfeld oder in den Abwehrpositionen. Und man muss, du hast es gesagt, einzige Niederlage gegen Spanien. Spanien war auch der beste Gegner. Man kann sagen, Spanien ist die beste Mannschaft Europas und eine der besten Mannschaften der Welt. Wenn wir Richtung Weltmeisterschaft gucken, dann sind da auch Mannschaften wie Argentinien, Brasilien, Kolumbien, die stand jetzt theoretisch aus meiner Einschätzung in der Lage wären, Deutschland zu schlagen. Aber dafür ist ja so schön, dass Deutschland sich für das Viertelfinale der Nations League qualifiziert hat. Dänemark, Frankreich, Italien, Kroatien, Portugal oder Spanien. Freitag wird ausgelost und ich würde mal sagen, 2-3 Mannschaften sind auf dem Papier jetzt vielleicht besser. Und also das wird sehr, sehr interessant. Wenn man in der Nations League weiterkommt und eben mit stärkeren Gegnern zu tun hat. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, in den schlechten Jahren hat man auch nicht souverän gegen Mannschaften wie Bosnien-Herzegowina gewonnen. Ne? Das waren dann auch, wenn da ein Sieg mitgenommen wurde, war das eine gequälte Sache. Ich habe mir mal aufgeschrieben, in 11 Spielen 23 Gegentreffer. Das sind über 2 im Spiel, damit steigst du in der Bundesliga ab. Und das ist jetzt 2024 viel, viel besser. Also dieses Stichwort defensive Stabilität hat man, ist viel, viel besser geworden und auch Effizienz. Da haben wir auch irre viel drüber diskutiert, jahrelang. Chancenverwertung. Und
Martin, jetzt ist nicht da, lass ausführlich drüber sprechen, bitte.
Wobei, ich musste da einmal noch reingehen, weil Caro, du hast auch gerade was Wichtiges gesagt. Wir haben jetzt aber auch in 2024 nicht die größten Gegner gespielt. Also wir hatten am Anfang des Jahres ein Freundschaftsspiel gegen Frankreich, das wir gewonnen haben. Okay, wir haben dann 3-mal gegen die Niederlande gespielt und da auch gut ausgesehen dann jeweils. Wir haben aber gegen den einzigen anderen Gegner auf Weltniveau unentschieden nach 90 Minuten gespielt und nach Verlängerung verloren. Und deswegen bin ich jetzt auf dieses Nations League-Finale sehr gespannt und hoffe, da bin auch gespannt, ob wir jetzt das Viertelfinale überstehen und ob wir dann weiterkommen, weil ich möchte dieses System und auch Nagelsmann auch gerne auf dem allerhöchsten Niveau getestet sehen, weil das ist ja, das, wovon wir dann reden, wenn wir Weltmeister werden wollen. Klappt das auch gegen Spanien? Klappt das auch gegen Frankreich? Klappt das auch gegen Portugal zum Beispiel, die ja auch eine sehr, sehr starke Nations League-Saison aktuell spielen, auch da ganz vorne mit dabei sind? Das ist jetzt der nächste Entwicklungsschritt, der dann im nächsten Jahr oder bis in den nächsten 2 Jahren kommen müsste.
Das wäre nämlich tatsächlich auch meine Einflugschneise gewesen, mal wieder Wasser in den Wein zu schütten, weil ich das interessant fand, wie positiv die Berichterstattung rund um jetzt diese letzten beiden Länderspiele war. Natürlich gibt es eine deutliche positive Entwicklung und das ist auch richtig, darauf hinzuweisen, vor allem mit dem Vergleich eben zu den schlechten Spielen gegen die Türkei und Österreich. Aber genau wie ihr sagt, es gab eben auch 0-0 gegen die Ukraine. Klar, Vorbereitungsspiel vor der EM, aber so wirklich überzeugend war es nicht. Es gab ein 2-1 gegen Griechenland, das war alles andere als überzeugend. Es gab auch während der EM, finde ich, durchaus Punkte, und das haben wir ja alles thematisiert, wo man kritisieren konnte, ohne dass man da jetzt wirklich die negative Nadel im Heuhaufen suchen wollte. Also gegen die Ungarn hatte man durchaus kleinere Probleme, gegen die Schweiz. Das war ein richtig schwieriges Spiel, das am Ende dann ohne eine Niederlage zu beenden. Gegen Dänemark haben Millimeter darüber entschieden, wie der Spielverlauf zumindest sich gestaltet hat. Wer weiß, wie es dann verlaufen wäre, aber es ist schon richtig, darauf hinzuweisen. Und gegen Spanien, das haben wir ja alle am deutlichsten gesehen. Plus, ich finde auch, dass man es im ersten Spiel gegen die Niederlande noch sehen konnte. Also dementsprechend würde ich euch da eben zustimmen, dass da der richtig große Test gar nicht so oft mit dabei war in diesem Jahr. Und das muss man jetzt nicht kritisieren, da kann ja Julian Nagelsmann nichts dafür und sein Team. Aber die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, und da würde mich eben eure Einschätzung zu interessieren, ist, wir haben jetzt einen Spielstil etabliert und der scheint auch unabhängig, wenn nicht gewisse wichtige Spieler wie Wirtz und Musiala fehlen, dann funktionieren viele Dinge dann trotzdem und es gibt vor allem eine Überzeugung im Team, dass sie es auch versuchen, so zu spielen. Also es war jetzt nicht so, dass du gegen Ungarn gemerkt hättest, die anderen 9 hätten was gegen ihre Überzeugung gespielt, sondern sie haben es schon versucht und haben es halt einfach ein bisschen weniger gut ausführen können, aufgrund der Dinge, die wir besprochen haben. Das heißt, der Spielstil scheint ja zu stehen, ist jetzt dann quasi die einzige, in Anführungszeichen, Komponente, die fehlt dazu, ein wirkliches Spitzenteam zu werden, tatsächlich das, über das Julian Nagelsmann so viel spricht, nämlich Selbstvertrauen, Selbstgewissheit. Also Caro, er hat ja sehr oft gesagt, du musst quasi auch das Gefühl haben, die Weltmeisterschaft gewinnen zu können, damit du Weltmeister werden kannst. Und er bringt da immer wieder gerne Spanien als Beispiel oder auch Argentinien hat er, glaube ich, auch mal genannt in einem Interview. Wie würdest du das denn sehen? Ist das die Komponente, die noch fehlt oder gibt es da auch noch andere?
Ich würde nicht sagen, dass das fehlt, sondern ich würde sagen, dass das auch einer der Gründe ist, warum die deutsche Nationalmannschaft so viel stabiler wirkt und warum die Spiele so viel mehr Spaß machen, weil mit einem Selbstverständnis, mit einem Selbstvertrauen auch gespielt wird. Wenn Nagelsmann das sagt, dann wird es da auch Luft nach oben geben. Aber man sieht ja schon jetzt einen riesigen Wandel. Und für mich ist eher der Knackpunkt, kannst du bis 2026 eine Mannschaft aufstellen, die eine gute Mischung aus jung und kreativ und Erfahrung hat. Weil so interessant und cool das ist, dass das dass Musiala, Wirtz und Havertz so das Herzstück der Mannschaft sind, Erfahrung im Mittelfeld, Erfahrung in der Innenverteidigung, die jetzt in der Innenverteidigung noch da sind, aber gerade auf der Sechserposition kann man sich da noch nicht auf irgendwen festlegen. Es gibt da keinen ganz klaren Favorit. Und für mich ist das der Knackpunkt, dass man da auf diesen Positionen auch eine Top-Qualität hat und einen Top-Fitnesszustand. Und auch wenn ich auf die Innenverteidigung gucke, ich habe es gesagt, Rüdiger ist 33 2026. Im Moment ist er noch in einer Prime. Klar, Schlotterbeck ist auch gut, aber ein Ticken schlechter. Und für mich ist das eher der Knackpunkt, dass man in den anderen Elementen der Mannschaft auch noch mehr an ein Top-Niveau herankommt.
Tobi, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, eigentlich volle Zustimmung, ja. Also die Position sehe ich genauso wie Caro, würde auch sagen, so die Frage ist, wie geht das defensive Mittelfeld, wie geht das auf, wie geht da auch eine gewisse Konterabsicherung aus? Und das Selbstvertrauen muss, glaube ich, auch nicht nur die Mannschaft ausstrahlen, sondern auch das Trainerteam. Weil das ist ja immer noch die Sache, der ich nachhänge in diesem Länderspiel, ja, war die taktische Umstellung, also die personelle Umstellung gegen Spanien, dass man Emre Can dann in der ersten Halbzeit hat spielen lassen. Ja. Was ich im Nachhinein auch nicht richtig fand. Was ja auch dann war ja auch die Begründung, ich wollte einen 35er im zentralen Mittelfeld haben, also einen Spieler, der 35 km/h schnell laufen kann, was dann aber absehbar nicht funktioniert hat. Was aber dann auch gezeigt hat, er hat seinem eigenen System nicht vertraut. Und er hat halt gesagt, ich brauche noch einen schnelleren Spieler, weil ansonsten funktioniert das System so nicht. Und im Endeffekt hat man sich damit aber dann eine Halbzeit lang selber geschwächt im Nachhinein. Und dann muss natürlich auch das Trainerteam dann die Eier haben, zu sagen, okay, wir ziehen das auch so durch gegen Spanien, gegen Portugal, gegen Brasilien, gegen Argentinien oder sich was Neues einfallen lassen. Das ist dann eben die Krux an der Geschichte. Hm.
Ja, und tatsächlich finde ich die Frage interessant. Es gab ja mit der EM einen klaren Zielpunkt und alles war daraufhin ausgerichtet und man hat dann eben auch Quick-Fixes gemacht. Toni Kroos wurde nur für die EM zurückgeholt. Da muss man sich ja keine Illusionen machen. Er ist auch nur wegen der EM zurückgekommen. Und wenn ich mir jetzt aber dann zum Beispiel die Torhüterfrage angucke, dann finde ich das schon interessant, dass es da überhaupt eine Debatte gibt zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel. Beides hervorragende Torhüter, beide haben auch sehr gut gehalten. Nübel konnte sich ein bisschen mehr auszeichnen, aber das lag auch am Gegner. Aber wenn ich da aus Alter gucke, Oliver Baumann bei allen Meriten, die er hat und einer der Bundesliga-Rekordspieler, der er ist, aber der ist 34 und Alexander Nübel ist 28. Mit Blick, wenn du jetzt tatsächlich sagen würdest, es geht uns nur um die EM. Wir wollen auch ein gutes Nations League Turnier spielen, aber im Grunde ist das unser Ziel, so wie im O-Ton vorhin gehört. Und das war ja direkt nach dem Spanien-Spiel, dass Julian Nagelsmann das gesagt hat, mit wir wollen Weltmeister werden. Dann wäre es ja gar keine Frage, wen du ausstellst. Dann musst du ja Alexander Nübel nehmen, denn der ist mit 28 Jahren wahrscheinlich so in seiner Prime und wird dann 30 sein und das könnte gut funktionieren. Und ich habe den Eindruck, komischerweise, dass aber zumindest jetzt in den Länderspielen nach der EM so noch gar nicht gedacht wurde. Vielleicht ist das was, was erst später kommt, dass man dann eben ganz bewusst die Stillers, Pavlovic und so weiter fest einbaut und dann müsste sich das eigentlich auch auf der Torhüterposition ausdrücken, auch wenn das nicht das größte Problemfeld ist. Deswegen diskutiert man nicht so viel drüber.
Ja, verstehe ich total mit Nübel und da gehe ich auch mit. Aber was mir da gerade noch gekommen ist, Nagelsmann pocht ja sehr stark darauf, dass die Leistung in den Vereinen das Ausschlaggebende ist dafür, wen er nominiert. Und das ist ja was, was ich oder wir oder viele von uns jahrelang gefordert haben, dass Spieler, die in den Vereinen sehr, sehr gut gespielt haben, das waren super langwierig, bis sie dann mal in der Nationalmannschaft zu sehen waren. Beispiel Füllkrug. Das hat sich, glaube ich, ein Jahr hat man diskutiert, ob Füllkrug nicht was wäre, und dann war er da und dann alle, oh toll, neue Identifikationsfigur im DFB. Und jetzt geht es viel schneller mit Andrich ist mit 29 Nationalspieler geworden, der ist noch gar nicht so lange, er ist jetzt so eine Bank, aber Kleindienst, dass dieses Leistungsprinzip aus den Vereinen spiegelt sich sehr stark wieder in der Nationalmannschaft und ist auch einer der großen Erfolgsfaktoren. Und dadurch kommt, glaube ich, auch diese etwas erzwungene Torwartdiskussion, dass Nagelsmann sagt, ich beobachte das jetzt in den Vereinen, wie sich das entwickelt. Wer da besser spielt, der ist da in der Pole Position. Also so schätze ich das ein.
Ja, man muss auch immer sagen, dass es für einen Nationaltrainer auch kein Wunschgeschäft ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Pavlovic gesehen hätten in allen Länderspielen nach der EM, aber er ist halt nicht fit gewesen. Und auch Stiller vielleicht hätte öfter gespielt, wenn er eben, wie Caro das auch gerade schon angedeutet hat, im Verein besser in Form gewesen wäre. Weil ich finde ja auch nicht, dass er in der Form von der vergangenen Saison ist. Das sind dann solche Kleinigkeiten, wo du als Nationaltrainer dann auch ein bisschen immer abhängig bist von allem. Und die Torhüter-Geschichte, da ist ja immer noch immer dieser große Schatten Ter Stegen. Und der, wenn er dann wieder fit wird nächstes Jahr und gut ist, dann ist er, denke ich, auch da als eins eingeplant. Und dementsprechend reden wir dann, glaube ich, eher über einen Ersatzmann bis zur Zeit. Bis dahin, bis er wieder da ist.
Ja, okay, ja, fairer Punkt. Das kann man natürlich so sehen. Und das ist natürlich ein richtiger Hinweis. Ein Nationaltrainer muss mit dem arbeiten, was da ist. Und wenn du mal Spieler noch in Anführungszeichen ausprobieren willst, dann ja jetzt in diesen beiden Spielen, die wir jetzt gerade gesehen haben, und nicht dann im nächsten Jahr. Also weil bei Felix Metscher zum Beispiel hätte ich jetzt gesagt, naja, Leistungsprinzip kann das so wirklich noch nicht sein, denn der ist kaum wieder zurück bei Dortmund. Aber auf der anderen Seite konntest du ihn jetzt eben mal spielen lassen. Er hat ja auch sein Tor gemacht gegen Ungarn. Und du hast aber auch ganz gut gesehen, was du bekommst von ihm und was du aber auch nicht bekommst von ihm, was dann fehlt im Vergleich zu anderen. Und das ist natürlich ein absolut richtiger Hinweis von euch beiden, das stimmt. Aber wo glaubt ihr denn, Caro, du wolltest noch was?
Ja, ich wollte noch eine Sache kurz zu der Torhüter-Sache ergänzen. Wir werden, egal wer spielen wird, es wird nicht Prime Neuer 2010 bis 2014, 15 sein. Wenn wir Richtung Weltmeisterschaft gucken und Revue passieren lassen, welche Mannschaft Weltmeister geworden ist, dann war da ein ganz großer Teil der beste Torhüter der Welt. Und bei allem Lob für Nübel, und das ist ein sehr, sehr guter Torhüter, aber das wird kein, also keiner wird mehr so ein Torhüter, wie es Manuel Neuer war in seiner besten Zeit.
Ja, aber das Gute ist ja,
jetzt einfach noch mal ergänzen.
Auch der EM-Neuer war ja nicht der Prime Manuel Neuer. Also da muss man sich halt einfach eingestehen, dass das halt 10 Jahre her ist, dass man da Weltmeister geworden ist. Also das ist, jetzt ist es halt wieder einfach ein bisschen schlechter, aber ja immer noch auf einem guten Niveau. Und das werden wir alle schon aushalten können, glaube ich. Aber der Hinweis ist natürlich richtig. Aber zu Neuer habe ich auch, glaube ich, in diesem Jahr wirklich schon genug gesagt. Da gehöre ich ja noch zu einem der kritischeren Beobachter. Das heißt, wir sehen eigentlich, also wir sehen eine sehr positive Entwicklung. Wir haben auch gesehen, wie ein Länderspieljahr innerhalb kurzer Zeit sich drehen kann. Ganz interessant auch, muss man sich auch, glaube ich, für die Zukunft merken, sowohl bei der Bewertung von Bundestrainern, die eben sehr wenige Spiele haben. Erinnern wir uns mal, wie kritisch Julian Nagelsmann schon wieder hinterfragt wurde nach dem Türkei- und dem Österreich-Spiel. Da waren wir hier noch am, glaube ich, zurückhaltendsten, weil wir auch so Dinge wie Havertz als Linksverteidiger nicht als Problem identifiziert haben, zumindest in dem Türkei-Spiel. Das lag nämlich eher, na gut, hört einfach die Folge nach, dann werdet ihr es hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber was eben auch fehlt, sind die Tests gegen große Teams. Und dann hängt es ja, und das ist ja so ein bisschen die Krux, Tobi, es wird ja immer nur an Kleinigkeiten hängen, was das Nationalteam angeht. Also du kannst so einfach die WM 2014 dir ansehen und 3 Punkte im Turnier Minimum festmachen, an denen Deutschland mit ein bisschen weniger Glück einfach ausgeschieden wäre. Und dann hätten wir gesagt, mein Gott, Löw, dieser Versager, also natürlich vor allem hier im Rasenfunk wäre das so gesagt worden, der wurde wenige Monate später gegründet. Wahrscheinlich hätten wir extra dafür die Gründung vorgezogen. Also das ist halt leider auch eine Tatsache und es ist langweilig, das immer wieder zu bemerken. Aber du siehst es irgendwie, finde ich, auch in diesem Länderspiel sehr gut. Es muss alles zusammenkommen, dann hast du ein gutes Team. Schau dir an, wie Spanien jetzt Europameister geworden ist. Und wenn alles zusammengekommen wäre, wäre England mit diesem ganz fürchterlichen Fußball Europameister geworden. Und Southgate wäre jetzt der Held auf der Insel. Und das gehört halt leider zum Nationalteam-Fußball noch viel mehr dazu als zum Vereinsfußball, dass es sehr, sehr viel auf diese kleinen Zufälle ankommt. Und wie die ausfallen werden, kann eh keiner kalkulieren.
Dankeschön. Wo war jetzt die Frage dann? Ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Das ist ja richtig, also ganz klar. Du hast bei so einem Turnier, bei einem Großturnier, gerade mit diesem Format, nur wenige Spiele, K.O.-Spiele, auch um einfache K.O.-Spiele. Und wir wissen, im Fußball kann es halt schon mal sein, dass ein Spiel anders ausgeht, als es der Spielverlauf eigentlich hergibt. Und das Beispiel Österreich, Türkei hatte ich ja bei der EM mal rausgesucht. Wenn du die Expected Goals aussiehst, war die Wahrscheinlichkeit auf einen türkischen Sieg exakt genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Österreicher mit 3 Toren Vorsprung gewinnen. Also das war schon ein krasses Ding damals. Und das hast du halt in jedem Turnier mindestens 3-4 Mal. 2014 gegen Algerien, wo du halt wirklich damit mehr Glück als Verstand weiterkommst. Das ist nun mal Teil des Ganzen und du weißt auch nicht, wie sich die Spieler entwickeln. Trotzdem musst du als Trainer ja deine Mannschaft bestmöglich dahin schicken, best vorbereitet dahin schicken, auch den Zufall minimieren, indem du eben eine perfekt abgestimmte Maschine dahin schickst. Und auch die letzten Weltmeister und Europameister, die hatten alle was Besonderes und die hatten alle schon einen Grund, warum sie gewonnen haben. Und ich glaube, ich kann man da nur Spanien als bestes Beispiel hervorheben. Und ich fand, die waren auch im letzten Jahrzehnt jetzt die Mannschaft, wo man am deutlichsten sagen kann, das war die beste Mannschaft des Turniers. Sie waren in jedem Spiel mindestens eine Nuance besser als ihr Gegner. Und das ist schon ein Unterschied, wenn du damit jetzt Selbstvertrauen, einem klaren System, einem klaren Spielplan, Spielern in Form hinkommst. Das ist schon ein Unterschied. Das ist nicht nur Glück, dass du Weltmeister, Europameister wirst.
Und ich würde da jetzt einen Punkt ergänzen, der nicht typisch für euch ist, aber ich glaube trotzdem ein Ding ist, und zwar eine Nationalmannschaft, die niemand sehen will, weil es keinen Spaß macht, das zu gucken, will ja auch niemand sehen. Also so sehr das ja stimmt und das ist das Hauptding, dieses Risiko zu minimieren, aber das ist eine Mannschaft, die sich die meisten Volkssport, Fußball, die sich viele wieder gerne angucken. Es hat auch so ein bisschen mit Social-Media-Auftritt zu tun. Man hat so versucht, ein bisschen nahbarer zu werden und so. Da ist auch viel geglückt, hat sich viel auch von selber gelaufen, dass einfach die Spiele wieder gerne geguckt werden. Und merkt man ja auch bei sich selber, wenn man mit Leuten irgendwie über die Nationalmannschaft redet, sagt niemand mehr, du, habe ich mir gar nicht angeguckt, habe ich keinen Bock mehr, da die Scheiße zu geben. Und jetzt, jetzt guckt man das wieder, jetzt wird wieder viel diskutiert. Und ja, Leute, das ist auch nicht schwer, bei den deutschen Fußballbegeisterung wieder zu wecken und irgendwie ein bisschen Spaß an der Nationalmannschaft. Aber das ist ein Faktor, der dazugehört. Und ja, wollte ich einfach nur mal hier.
Ja, definitiv. Und ich finde es total interessant, auch wie das auch den Blick auf den dahinterstehenden Verband verändert. Also weil der DFB hat manche Dinge richtig gemacht, Marketing und so weiter. Mhm. Aber auf der anderen Seite schaffen sie es schon wieder nicht, sich zu positionieren gegen Saudi-Arabien, sind sich noch nicht so ganz sicher, wie sie da abstimmen wollen jetzt bald bei der Doppel-WM-Vergabe. Und vor ein paar Monaten hieß es ja schon, ja, Saudi-Arabien hat eine ganz andere Fußballkultur als Katar, das kann man ja nicht miteinander vergleichen. Also sprich, es ist derselbe Verband, der manche Dinge ein bisschen besser gemacht hat, aber total interessant, wie sich das dreht, allein wenn dieses Flaggschiff in Anführungszeichen gut performt.
Ja, da wolltest du gerade schon raus, oder? Vor so 20 Minuten hast du die Frage gestellt, ist jetzt beim deutschen Männerfußball alles wieder gut? Und da hast du schon so geguckt, als würdest du hoffen, dass jemand sagt, spielerisch ja, Verband gibt es.
Echt, hat man mir das angesehen? Nee, ich war da tatsächlich noch beim Spielerischen. Okay. Ich meine, auch verbandseitig, manche Dinge werden ja besser, sie zahlen jetzt ihre Schulden zurück und so weiter und so fort. Und man muss jetzt auch nicht so tun, als ob der DFB der Antichrist wäre, aber es ist halt immer noch dieser bürokratische, männergetriebene, langsam arbeitende Verband, der auch sich jetzt einmal verbrannt hat, daran Haltung zu zeigen und deswegen jetzt, ich glaube, es lieber vorziehen würde, erstmal gar keine Haltung zu gar nichts zu zeigen, außer zu Dingen, über die wir uns alle einig sind. Also wir alle mögen Sonnenschein und Rückenwind beim Radfahren oder irgendwie so. Dafür würde der DFB vielleicht gerade noch eine Kampagne machen. Aber alles Kritischere wollen sie offenbar nicht haben. Das liest man zwischen den Zeilen und manchmal sagen sie es ja auch direkt raus. Und das kann man dann, und das muss dann jeder für sich bewerten, ob man das in Ordnung findet oder nicht. Da gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, passt, lass den Fußball, lass die Politik raus aus dem Fußball und so weiter und so fort. Und sehr wahrscheinlich haben aber viele Leute, die den Rasenfunk hören, da einen anderen Anspruch an den größten Sportverband der Welt Aber ja, also aber vorhin habe ich das noch gar nicht gemeint. Das ist mir tatsächlich.
Ich will jetzt auch kein Fass aufmachen fürs Protokoll. Ich bin dann auch eher da tatsächlich bei der Position des DFBs. Das ist natürlich was, aber es ist eine Frage, die jetzt hier zu weit führt. Und der DFB hat sich da verbrannt. Und da muss man aber auch fairerweise sagen, dass die meisten Leute, inklusive auch, wenn ich nicht gerade beruflich bin, mir, für die ist die Nationalmannschaft dann die Nationalmannschaft und interessieren sich dann nicht so für die Themen dahinter. Also wenn die Nationalmannschaft gut spielt, dann sind die Leute glücklich und sagen, DFB, alles toll. Und wenn sie jetzt dann nächstes Jahr in der Nations League Viertelfinale gegen Dänemark 3-0 verlieren, dann heißt es plötzlich wieder DFB blöd. Also da ist ja die Stimmung auch immer sehr schnell am Kippen, je nachdem, wie die Nationalmannschaft spielt. Weil ihr habt ja schon recht, im Verband ist jetzt nicht so, dass ich da im Hintergrund, klar, ein paar neue Personalien haben wir auch gehabt in den letzten Jahren, aber da sind ja auch viele Leute dabei, die sind auch schon seit Jahrzehnten im Fußball dabei, auch auf dem Campus und so weiter. Und dementsprechend ist das dann immer sehr stimmungsabhängig davon, wie die Nationalmannschaft spielt. Und da macht die Nationalmannschaft natürlich dem DFB einen großen Gefallen, wenn sie jetzt so Spiele wie gegen Bosnien so annimmt und dann auch dafür sorgt, dass man da gerne einschaltet einfach. Das war ja auch nicht immer der Fall, wenn du da irgendwelche Freundschaftsspiele gegen Peru oder so dich erinnerst, oh Gott, wo du dann eingeschaltet hast und dann hast du auch nach 10 Minuten bereut, dass du eingeschaltet hast. Das hast du halt nicht mehr. Und das hilft dann, glaube ich, auch dem Verband in dem Sinne, dass er dann zu manchen Dingen einfach sagen kann, ja, lass uns da mal raus. Guck mal hier, Deutschland spielt doch halt gut. Seid doch froh, dass wir so schön spielen.
Ja, und vielleicht eine kleine Sache. Ich bin ja gerade in Ungarn und das zeigt auch nochmal, was für eine gute Position wir fußballfantechnisch in Deutschland haben, die wir bewahren sollten. Weil wenn wir auf die ungarischen Fußballfans gucken, da die sind nach Nazis benannt, da ist Rassismus, Homophobie, Antisemitismus, die ganze Palette. Ich wollte noch nie so wenig einer Fangruppierung, einer Fußballmannschaft begegnen wie den ungarischen Fans. Und das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ich weiß nicht so genau, wie das gestern Thema war, aber wenn wir über solche Themen sprechen, dann kann man auch ganz, ganz klar aufzeigen, was man nicht möchte. Und ich höre jetzt auf zu reden, bevor ich hier nicht mehr weggelassen werde aus dem Land.
Ja, und auf der anderen Seite, um zu verhindern aber, dass deine Fankurve gekapert wird, und das ist ja in Deutschland auch passiert, und wir müssen jetzt nicht so tun, als wären keine Nazis unter deutschen Fans mit dabei, gerade bei Auswärtsspielen. Dazu musst du dich aber dann doch ein Stück weit positionieren. Und ich verstehe, ich verstehe sowohl den DFB, ich verstehe auch dich, Tobi, was du sagst, dass man das raushält und sich auf das Sportliche konzentriert, weil darum geht es letztlich, das ist auch die Bewertungsgrundlage. Aber man muss irgendwie diesen wirklich schwer zu treffenden Mittelweg dann schon finden. Und da ist es meiner Meinung nach zumindest schon bemerkenswert, dass man das dann selbst bei scheinbar eindeutigen Dingen, wie eben zum Beispiel in der WM-Vergabe nach Saudi-Arabien, nicht gewillt ist zu tun.
Entschuldige bitte, da kommen wir jetzt wieder ins Hundertste und ins Tausende, weil natürlich die FIFA das auch sehr clever macht, dass sie diese beiden WM-Vergaben aneinander koppelt, was sie auch gesagt haben, was sie eigentlich nicht mehr machen wollen. Und ich bin da ganz ehrlich, die WM wird nach Saudi-Arabien gehen, wir verpinkeln dann wieder unsere ganzen europäischen, südamerikanischen Kollegen an, die nämlich diese WM 2030 haben wollen und die sich ja auch diesen Kompromiss da eingelassen haben, dass sie diese WM 2030 bekommen, für einen Symbolvote gegen Saudi-Arabien, der überhaupt nichts bringt. Also da bin ich dann ehrlich gesagt, habe ich da durchaus Verständnis für den DFB, dass der dann sagt, ja, tut uns leid, die FIFA hat uns hier so reingeritten und es gibt keinen Grund für uns, nur um für einen Symbolvote zu machen, Spanier, Portugiesen, die sich riesig auf diese WM-Vergabe freuen, auch die in Südamerika, die anzupinkern. Also da sehe ich schon den Struggle, in dem der DFB sich da befindet und habe da auch Verständnis dafür.
Ja, ist fair. Und das muss man wirklich sagen, die Art und Weise, wie Gianni Infantino die FIFA nochmal pervertiert hat in allem, das ist auch, also das ist, als wäre dein Geschäftspartner Sauron. Was willst du da tun, um gut auszusehen? Also, das ist ja wirklich.
Ja, das ist ja genau das Ding auch. Wir haben ja irgendwie 10 Jahre lang irgendwie FIFA-Reformen versucht und da gab es ja auch dann wirklich ernsthafte Bemühungen und jetzt sind wir wieder genau an demselben Punkt, wie wir bei der Doppelvergabe Russland-Katar damals waren, dass man jetzt so ein Paket schürt. Und da, klar, dann ist das für den DFB eine ganz blöde Situation, würde ich da auch mal ganz deutlich sagen, weil wenn man die einzelnen Stimmen könnte, wäre es was anderes. Aber so ist es, das ist eine blöde Situation. Und klar, okay, wir kommen jetzt ins 100.000, tut mir leid.
Nee, aber ich finde das ehrlich gesagt fast interessanter als manche sportliche Diskussion gerade, weil da sind sich eh alle Sportmedien so ein bisschen einig. Ich meine, dahingehend hat ja Gianni Infantino schon für eine Veränderung gesorgt. Also bei der Doppelvergabe damals Russland-Katar, da musstest du noch das halbe Exekutivkomitee schmieren, um diese WM zu bekommen. Jetzt musst du nur noch Gianni Infantino schmieren und der macht das dann und sagt dann, ja, wir machen das vielleicht per Akklamation und so, da müssen alle nur die Hand heben und das läuft ja jetzt ganz anders. Also das ist ja, und gleichzeitig muss man ja auch sagen, es gibt aber genügend Dinge, die FIFA macht, bei der alle sehr gerne mitmachen. Also ich habe jetzt auch noch nicht vom FC Bayern gehört, dass er die Club-WM irgendwie doof fände oder von Borussia Dortmund. Irgendwie hoffen sie dann doch alle, dass sie da richtig Reibach mitmachen, nämlich das, was Infantino ihnen verspricht. Und dann, ja, dann akzeptiert man auch, dass auf der Club-WM-Trophäe dann Gianni Infantino mit Unterschrift und namentlich erwähnt wird, weil er halt einfach so ein toller, toller Hengst ist. Ja, muss schön sein, wenn man der König des Fußballs ist, zu dem man sich gemacht hat und damit auch sehr gut verdient.
Da ist aber wieder dann die spannende Frage der Haltung des DFBs. Weil ja, wenn wir uns für diese Nations League-Finale qualifizieren, ist das ja dann auch so halb überschnitten mit dieser FIFA-Club-WM. Also die Spieler müssten eigentlich bei ihren Clubs bei der Vorbereitung für die FIFA-Club-WM sein, werden dann aber von Nagelsmann wahrscheinlich abbestellt, um dann dieses Nations League-Finale zu spielen und da dann auch eben mitzumachen. Und das ist dann auch wieder eine sehr spannende Frage. Da hoffe ich dann sehr, dass der DFB und auch Nagelsmann sagen, wir machen da keine halben Gefangenen, gibt uns mal hier die besten Bayern- und Dortmund-Spieler her.
Oh.
Ja, und vielleicht erleben wir dann ja mal eine starke Fußballspielergewerkschaft. Maybe. Es gibt noch nicht aus Deutschland besonders stark, aber ja, Spielerstimmen, die laut werden. Und ich habe das Gefühl, wir kommen langsam, aber wir kommen davon weg, so, die verdienen so viel, die können auch ein bisschen. Nein. Also kannst so viel Geld verdienen, wie du willst. Irgendwann sind die Reserven aus, irgendwann werden die Spiele nicht mehr besser. Und es ist historisch immer wahnsinnig schwer, dass Spieler sich gewerkschaftlich organisieren, aber vielleicht tut sich da ja was.
Mir war das auch noch gar nicht klar, dass es da diese terminliche Überschneidung gibt. Ich habe nur die Terminüberschneidung zwischen Europameisterschaft der Frauen und Club-WM wahrgenommen, weil da natürlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für den Rasenfunk zu treffen ist. Worüber berichtet man? Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt die Antwort. Es ist sehr, sehr eindeutig, diesem Jahr. Na gut, aber jetzt sind wir wirklich ein bisschen abgedriftet. Ich entschuldige mich dafür. Ich bin ja derjenige immer, der dann solche Themen hier nochmal reinwirft. Wenn wir einmal abschließend noch ein Fazit der dieses Länderspieljahres ziehen wollen. Tobi, du darfst gerne mal vorlegen. Wie würde deines lauten?
Die gute Stimmung ist zurück. Also auch trotz dieses Viertelfinal-Aus hat es die deutsche Nationalmannschaft geschafft, wieder mit der Öffentlichkeit Frieden zu schließen. Das war nach den Jahren davor mit Katar, nicht nur mit Katar, sondern auch mit all den langweiligen Länderspielen, die wir ertragen mussten, mit den schlechten Abschneiden auch 2018, 2021. Das war gar nicht so leicht, an diesen Punkt zu kommen, dass man wieder sagt, man hat Lust auf diese Spiele, dass man sich wieder mit der Nationalmannschaft identifiziert. Und das ist in erster Linie auch, muss man ganz offen sagen, Julian Nagelsmann und seinem Trainerteam zu verdanken, die aus dieser Mannschaft an talentierten Spielern wieder ein offensives Feuerwerk rausholen, was man so als deutsche Nationalmannschaft lange nicht gesehen hat. Und jetzt ist aber auch dann diese Phase, finde ich, beendet mit dem Länderspieljahr 2024. Jetzt kommt der wirkliche Versuch, wieder in die Weltspitze aufzuschließen. Jetzt muss halt quasi dann der nächste Schritt kommen. Und das weiß Nagelsmann, glaube ich, auch.
Ja, ist total interessant. Ist ein bisschen wie bei so einer Leistungskurve, weil man trainiert. Am Anfang geht es immer ganz, ganz steil nach oben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns auf so eine leichte Stagnation einstellen müssen. Aber es gibt immer noch, haben wir ja drüber gesprochen, ein paar Punkte, die sich verbessern können. Wird super interessant, wenn wir den wirklich mal viel sehen in der Mannschaft. Es gibt also noch Spieler, die noch nachrücken, wo noch was passieren kann. Ich unterschreibe es zu 100%, was Tobi gesagt hat. Das Fundament stimmt, es passt an vielen Stellen, es passt an der Spielform, es passt an der Verbindung zur Öffentlichkeit, es passt vor allem auch daran, man hat das Gefühl, die Spieler haben Bock darauf, das zu spielen. Sie freuen sich auf die Nationalmannschaft und wird ein sehr interessantes Jahr 2025, was ja auch irre eigentlich, dass wir jetzt alle so heiß auf diese Nations League sind. Also
ja, aber das ist ja eigentlich der richtige Umgang damit, muss man sagen. Also diese Arroganz, die vor allem aus den großen Fußballnationen kam gegenüber dieses Wettbewerbs, die fand ich immer schon irritierend, weil die Freundschaftsspiele, die es vorher gab, die mochte eigentlich auch keiner so wirklich. Und wenn man aber gesehen hat, und das war schon im ersten Nations League-Jahr zu sehen, was das den in Anführungszeichen kleineren Fußballnationen bedeutet. Und wenn du dir jetzt anguckst, also für mich eine der schönsten Momente dieses Fußballjahres war der Schlusspfiff von Liechtenstein gegen San Marino. Wie die sich gefreut haben, dass sie zum ersten Mal auswärts gewonnen haben, dass sie erstmals in einem Länderspiel in ihrer Geschichte mehr als ein Tor erzielt haben. Und dann sind die auch noch aufgestiegen in die Nations League-Gruppe C. Und rein theoretisch könnten sie sich jetzt auch noch fürs Turnier qualifizieren. Das ist halt einfach
der Letzte der Weltrangliste. Der Letzte der Weltrangliste, San Marino.
Wirklich so, so gut. Und also deswegen dieser Wettbewerb, er hätte schon anders wahrgenommen werden sollen, aber er kam halt auch genau in der Zeit, in der man auch wirklich kein Länderspiel gerne geguckt hat, in der auch keine gute Laune versprüht wurde von eigentlich niemandem innerhalb des DFB bis hin zum Bundestrainer. Und das hat sich definitiv gewandelt. Und dann können wir ja mal gespannt sein, wie es ist, wenn wir uns alle auch dann ein bisschen dran gewöhnt haben. Also wenn wir alle haben jetzt dieses Spiel gegen Bosnien-Herzegowina hat man noch gesehen und man dachte sich, auch sehr krass, wie offensiv die spielen, wie viel Bock die auf diese Partie haben. Boah, 7-0, sie haben einfach nicht aufgehört, ist ja Wahnsinn. Wenn wir das nächste Mal gegen einen Gegner dieser in Anführungszeichen Güteklasse spielen, dann werden wahrscheinlich wir alle drei auch davon ausgehen, naja, die werden das wieder so angehen. Das heißt, es wird auch wieder einfacher, den Sehenden zu enttäuschen. Bin ich gespannt, wie wir dann damit umgehen werden, wenn es dann halt vielleicht dann doch mal wieder nur ein nicht hingerumpeltes, aber erzwungenes 2-1 wird gegen einen Gegner dieser Art, ob wir dann alle schon wieder total beleidigt sind oder ob wir uns zurückerinnern an die düstere
Zeit. Ja, März sind die Viertelfinals von der Nations League, ist auch viel Zeit. Wird jetzt auch interessant, wie Nagelsmann dann weiterarbeitet. Wahrscheinlich so Einzelanalysen und mal irgendwie auch so Gruppencalls, was weiß ich. Ich glaube, da muss sich Nagelsmann auch noch drauf einstellen, dass jetzt hier 5 Monate Sendepause ist.
Na gut, das ist wie im letzten Jahr eigentlich. Da haben wir noch gesagt, oh, jetzt dauert es bis zum März, bis sie was verändern können. Und jetzt im Nachhinein konnte man die Artikel lesen, was sie dann alles gemacht haben. Offenbar nutzt man da sehr viel Zoom. Da kann ich ja Zencaster empfehlen, da ist die Videoqualität ein bisschen besser und Audio. Aber das soll das Trainerteam machen, wie es will. Und vielleicht gibt es ein symbolisches Ding, was auch verdeutlicht, was sich verändert hat innerhalb von 2 Jahren im Nationalteam. Es wurde bekannt gegeben, dass eine Dokumentation zur EM erscheinen wird und man hat keine Angst vor den Bildern und man hat sogar leichtes Interesse, sie zu sehen. Und das war definitiv anders. Also vorher wollte man die WM-Doku wollte man nur sehen aus Sensationsgier und weil man sehen wollte, was ist da alles schiefgelaufen. Aber jetzt bei der Doku ich freue mich da irgendwie sogar drauf und das ist mir bei einer Sportdoku schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr so gegangen. So hat sich's verändert. In diesem Sinne haben wir doch dieses Länderspiel ja gut abgebunden. Ich danke euch beiden sehr. Herzlichen Dank an Caro Kipper, direkt zugeschaltet aus Budapest. Jetzt kannst du deinen Flieger erreichen. Danke dir, dass du hier warst.
Ja, danke euch. Danke, Tobi, fürs Einspringen von Martin. Wir haben Martin geopfert für die gute Leistung der Nationalmannschaft. Nein, Spaß. Wir mussten einen Trainer als Opfer darbieten. Nein, ich höre jetzt auf, Entschuldigung.
Es ist ja auch meine Schuld, dass Martin nicht da ist, weil Martin ist jetzt bei Bundesliga gewesen, taucht in einem Video auf, was wir auf dem Bundesliga-Kanal am Donnerstag veröffentlichen. Aber war da schon angeschlagen und war danach so krank, dass er wirklich überhaupt nicht mehr reden konnte. Das tat mir auch völlig leid dann. Wir haben ihn ausgesaugt mit unserer Runde Fußballfights.
Ja gut, dann gibt es aber ja nicht zu lange Martin in Zug. Donnerstag.
Eben, deswegen aber dann stellvertretend auch nochmal herzlichen Dank an Martin Raffelt für die vielen tollen Analysen zu zum Teil spätester Stunde. Diese eine Aufnahme mit euch, Caro, wo ich im Dortmunder Stadion saß, alleine auf der Pressetribüne und der Regen so laut war, dass ich mich immer muten musste, dass ich irgendwas von euch verstehen konnte und dann nochmal ein Gewitter kam und als ich dann aber morgens um 4 raus bin aus dem Stadion, dann aber alles trocken war und ich als einer der von ganz wenigen Journalisten trocken zu meinem Auto gekommen bin. Das werde ich nie vergessen. Das war sehr, sehr schön. Also danke stellvertretend an Martin Raffelt und herzlichen Dank an Tobias Escher. Es ist immer eine Freude, dich hier zu haben. Das weißt du ja. Ich möchte darauf hinweisen, das habe ich jetzt vorhin vergessen. Es gab ja das Spiel Deutschland gegen Ungarn und Und es gab ja auch so eine lustige Konstellation, dass man da mit einer B11 angetreten ist. Ich habe den 54er-Vergleich vorhin vergessen, aber wer alles wissen will zum deutschen Nationalteam bei der WM54, der muss dein Buch dazu lesen, Tobi. Es ist ganz fantastisch, ich habe es hier schon mehrfach empfohlen. Also holt euch das Buch von Tobias Escher, ich werde es verlinken in den Shownotes.
Das ist sehr lieb von dir, vor allen Dingen mit der schönen Parallele, dass wir ja 1954 bei der WM auch mit einem B-Team gespielt haben und dass sich damals auch der Kapitän, nämlich Fritz Walter, geweigert hat, geschont zu werden. Stimmt. Er wollte auf keinen Fall geschont werden und das haben jetzt wieder die Konstellation. User Kimmich hat auch für sich entschieden, dass er unbedingt dieses Spiel mitspielen möchte. Hat ja Nagelsmann auch nach dem Spiel, beziehungsweise sogar vor dem Spiel ja schon gesagt, dass er ihn eigentlich rausrotieren wollte.
Ach ja, witzig. Ja, ja, stimmt, dass es noch so weit geht, diese Parallele. Also die Weltmeister von Bern von Tobias Escher. Holt euch dieses Buch. Danke dir, Tobi, für deine Zeit.
Ja, immer wieder gerne. Danke. Danke auch von mir und schöne Parallelen gezogen. Und natürlich danke an dich, Max, dass du vor allem diese geile EM ermöglicht hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das lag an mir, ne? Ich bin der Major Tom.
Ja, war doch dieses Jahr. Wenn wir dieses Jahr zusammen abschließen wollen, dann darf ein Lob von dir natürlich nicht fehlen.
Okay, vielen herzlichen Dank. Aber wenn ihr nicht immer zu den Sendungen erscheint, dann wäre es hier ganz schnell zappenduster im Rasenfunk. Also, danke euch und ich danke natürlich auch den Hörerinnen und Hörern, die all das hier möglich machen. Corinna Dominik G. aus Freiburg, Alligator Milch, Patrick, Sarah, Harald und Dribbelkünstler. Sie alle haben uns unterstützt. Geht auf rasenfunk.de und klickt auf den Unterstützen-Button oder geht direkt auf rasenfunk.de/supportersclub. Da könnt ihr den Rasenfunk unterstützen. Wir sind und bleiben Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei, weil wir uns ausschließlich über euch da draußen finanzieren. Ganz herzlichen Dank, dass das möglich ist. Danke, dass ihr mit dabei wart. Hier geht's aber auch noch weiter. Also bleibt in diesem Feed. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.